ARD.
Manchmal frage ich mich, ob ich nicht eigentlich zu bequem bin. Wenn ich es wieder zeitlich nicht geschafft habe, zu dieser einen wichtigen Demo zu gehen, obwohl ich weiß, jede Stimme wäre wichtig. Oder wenn ich auf merkwürdige Meinungen mit einem diplomatischen, freundlichen Satz reagiere. Würde ich mich eigentlich trauen, in einem totalitären Regime auf die Straße zu gehen? Oder wäre ich eine der vielen Mitläufer? Ich bin mir jedenfalls sicher, es gibt Mutigere als mich. Zum Beispiel Andreas. Und er ist bereit, den Preis dafür zu zahlen. Auch wenn es hart ist.
Ich war total orientierungslos, weil für das, was ich wollte, hätte ich mich anpassen müssen. Aber anpassen wollte ich mich nicht. Und insofern war ich in so einer Nullnummer drin. Und ich hatte wirklich einfach keine Idee für mein Leben.
Und das mit gerade mal 18. Dabei weiß Andreas eigentlich ganz genau, was er will. Irgendwas mit Fotografie. Aber die Türen zu diesem Weg sind für ihn von Anfang an verschlossen.
Wenn ich mich zurückerinnere an diese Zeit nach dem Abitur, dann war das für mich eine hoffnungslose Zeit.
Aber dann ist da jemand, der die Macht hat, ihm genau diese Türen zu öffnen. Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört Mein Mensch, der Podcast über Begegnungen, die das Leben verändern. Heute Andreas und der andere Blick. Andreas Rost ist heute 59 und ein richtiges Multitalent in seinem Beruf. Er ist nicht nur Fotograf, sondern auch Kurator und Dozent für Fotografie und engagiert sich an diversen Akademien und Gesellschaften. Früher sah das ganz anders aus. Da hat ihn noch nicht mal jemand als Postbote oder Friedhofsgärtner eingestellt. Und das hat damit zu tun, dass er in einem Land groß wird, wo man wenig Chancen hat, wenn man, so wie Andreas, rebelliert. Es ist das Jahr 1983. Andreas ist 17 und wohnt in Dresden, in der damaligen DDR.
Es gab eine junge Gemeinde, wo ich immer hingegangen bin, obwohl ich jetzt gar nicht gläubig bin. Und da wurden Sachen gemacht, die mit Umweltschutz zusammenhingen. Da wurden natürlich auch diverse Aktionen gemacht, um Schwerter zu Flugscharen herum. Und das waren schon auch alles Sachen, die mich halt sehr interessiert haben und die mich auch in Beschlag genommen haben.
Schwerter zu Pflugscharen. Das ist eine Bewegung, die in der DDR entstanden ist und sich gegen das Wettrüsten einsetzte. Später gab es sie auch in der Bundesrepublik. Und die jungen Gemeinden, von denen Andreas eben gesprochen hat, gehörten zur evangelischen Kirche. Sie werden in der DDR aber immer mehr zum Treffpunkt für junge, systemkritische Menschen. Das bleibt natürlich auch der Stasi nicht verborgen.
Mir war zu diesem Zeitpunkt schon klar gewesen, dass irgendetwas in diesem Land gegen mich lief. Heute weiß ich aus den Akten, dass ein operativer Vorgang mit dem schönen Namen Fotograf gegen mich lief. Aber damals kannten wir ja noch nicht mal das Wort.
In den folgenden Jahren wird ihm immer bewusster, dass die Stasi ihn nicht nur beobachtet, sondern schon die Finger in seinem Leben hat.
Die Staatssicherheit hatte sich schon mehrfach an meinen Vater gewandt und hatte gesagt, wenn ihr Sohn diese oppositionelle Tätigkeit fortsetzt, können sie nicht mehr reisen, können sie nicht mehr in der Sampo-Oper tätig sein.
Sein Vater ist Tänzer und arbeitet seit vielen Jahren als Probenleiter des Opernballetts. Irgendwann macht die Stasi ihre Drohungen dann wahr. Sein Vater wird bei der Semperoper rausgeschmissen. Andreas will sich trotzdem nicht anpassen, sondern denken, sagen und tun, was ihm wichtig ist. Auch wenn er weiß, dass er die Stasi im Nacken hat, bewirbt er sich an der Filmhochschule in Potsdam. Er möchte Kameramann werden. Das will er schon, seit er 13 ist und seine ersten Amateurfilme gedreht hat. Und warum auch immer die Stasi da wegschaut, er besteht die Eignungsprüfung.
Und dann hätte ich ein Volontariat machen müssen. Das Problem bei der ganzen Geschichte war, dass der Beginn des Volontariates so festgelegt war, dass ich 3 Jahre hätte zur Armee gehen müssen. Ich allerdings wollte Spartensoldat machen, also Dienst ohne Waffe. Und dann haben die mir da von der Filmhochschule gesagt, also Leute, die bei uns studieren, die üben hinterher einen privilegierten Beruf aus und wir wollen uns auf die Leute, die bei uns studieren, verlassen können und für sie ist da jetzt kein Platz bei uns.
Fazit: Andreas hat sein Abitur in der Tasche, hat die Eignungsprüfung zum Studium bestanden und steht jetzt trotzdem mit leeren Händen da. mit 18 und immer unter Beobachtung der Staatssicherheit. Wenigstens kann er eine Lehre zum Fotografen machen. Aber direkt nach dieser Ausbildung trifft er eine Entscheidung.
Ich bin dann nach Berlin gegangen. Zum einen, weil ich keine Lust mehr hatte, Hochzeiten zu fotografieren, was ich in meiner Lehre machen musste. Und zum anderen war das der etwas naive Gedanke, dass ein gewisser Abstand zu meinen Eltern etwas mehr Freiheit von mir bringen würde. Das war natürlich blödsinnig zu denken, wenn man in Berlin ist, kann die Stasi nicht nach Dresden telefonieren. Also ich bin nach Berlin gegangen und suchte einen Job. Also ich habe mich bei der Post beworben. Das allererste war, dass ich mich wirklich beim Fernsehen beworben habe als Fotograf. Und auch irgendwie beim Friedhof habe ich mich beworben. Und es gab immer nur Absagen. Und das war ja in der DDR eigentlich nicht möglich. Aber das war natürlich schon in der Opposition bekannt, dass es darum ging, einen Zustand herzustellen, wo die betreffende Person sozusagen asozial gelabelt werden konnte. Und damit bestand natürlich auch die Möglichkeit, dann diese Person ins Gefängnis zu bringen. Die Vorgehensweise war ja beobachten, zersetzen, inhaftieren. Und also offensichtlich war man bei mir irgendwo bei diesem Punkt zersetzen.
Andreas entdeckt die Punk-Szene. Er befreundet sich mit Leuten, die Underground-Zeitschriften herausgeben und hat Kontakt zu regimekritischen Künstlern und anderen Fotografen. Berlin kommt ihm nach Dresden wie New York vor. Trotzdem lässt ihn dieser eine Gedanke nicht los.
Ich hatte Sehnsucht nach einer wirklichen Ausbildung und das hätte ich nur im Westen erreichen können. Da hätte ich rübergehen müssen, was ich nicht wollte.
Weil er in der DDR noch was bewegen möchte.
Ich hatte noch nicht das Gefühl, dass ich sozusagen auf der politischen Ebene alles getan hätte, was man hätte tun können oder müssen.
Und dann kommt dieser eine Moment, an den Andreas sich noch gut erinnert. Es ist Abend. Er sitzt mit seinem Freund, dem Fotografen Manfred Paul, in dessen Atelier. Nicht mit Bier oder Wein, sie trinken wie immer Tee. Aber auch damit reden sie sich die Köpfe heiß. Über Politik, über Kunst, Fotografie, über die Zukunft, die für Andreas nicht greifbar ist und vor allem über seine wachsende Frustration darüber. Sein Freund Manfred weiß, dass Andreas eigentlich Kameramann werden will und meint auf einmal:
Naja, du machst da so schöne Fotos, warum studierst du nicht Fotografie? Und da habe ich gesagt, du Manfred, also studieren, das wird nichts mehr für mich. Ich bin hier raus in der Ostzone. Das wird nicht funktionieren. Und da sagte Manfred Paul zu mir, ja, pass mal auf, da gibt's in Leipzig so einen Typen, der heißt Arno Fischer und den interessiert das alles gar nicht. Bewirb dich doch mal dort.
Bewirb dich doch mal dort. Klingt so einfach. Zu einfach. Andreas ist mehr als skeptisch. Er weiß ja, wie es in der Regel für ihn ausgeht. Aber ein Versuch ist es wert.
Und das war so für mich auch sozusagen der letzte Versuch, ob ich in der Ostzone irgendwas noch erreichen kann. Und ich bin da schon auch nicht hingefahren in der Erwartung, ich würde das bestehen.
Und wenn man eh nichts zu verlieren hat, warum sich anpassen? Andreas steigt in den Zug nach Leipzig. Aber nicht mit Anzug oder schicken Schuhen. Er geht in seinem ganz eigenen Punker-Outfit zur Prüfung. 2 mm kurz rasierte Haare, eine graugrüne Hose der Freiwilligen Feuerwehr, eine Marlon Brando-Lederjacke, die aus dem Film Easy Rider. Dazu schwarze Stiefel und ein schwarzes Barett auf dem Kopf. Das ist sowas wie eine schräg sitzende französische Baskenmütze aus Filz.
Ich kam da zu dieser Prüfung an, es hat geregnet, es war grau, es sah so aus wie überall und dann komme ich in so ein Schulgebäude hinein, das auf irgendeine Art und Weise auch sehr autoritär daherkam. Das war ein Bau aus der Gründerzeit mit den entsprechenden Attributen von Säulen und Riesentreppen. Also irgendwie fühlte ich mich schon auch eingeschüchtert. Und natürlich steht man dann da auch mit dem Wissen, man ahnt, dass sich so ungefähr 150 Leute beworben haben und man weiß, sie werden nur 4 Leute nehmen.
Die Aufnahmeprüfung hat einen praktischen Teil und einen theoretischen und geht über 3 Tage. erster Tag. Er bekommt eine Kamera und muss fotografieren, im Freien und im Atelier. Zweiter Tag. Fragebögen zu politischem Allgemeinwissen beantworten. Das fällt Andreas leicht, weil er ein politisch interessierter Mensch ist. Am dritten Tag das Eignungsgespräch. In der Reihe der Prüfer sitzt auch dieser Arno Fischer, von dem sein Freund erzählt hat. Aber der sagt nichts. Dafür sieht er sich diesen jungen Mann genau an.
Ich erinnere mich eigentlich gar nicht an Arno Fischer, weil in solchen Situationen ist er immer sehr zurückgezogen und in sich gekehrt gewesen. Er wollte sich nicht präsentieren, er wollte auch niemanden einschüchtern.
Dafür fragen die anderen Prüfer. Andreas ist überrascht. Es geht um Kunst, um Fotografie, darum, welche Ausstellungen er gesehen hat, welche Maler er liebt, was er gelesen hat. Darüber kann er erzählen, da kann er sogar ausholen. Keine Frage zu seiner Staatstreue. Aber dann kommt das Gespräch auf den Aktionskünstler Josef Beuys. Der ist mit seiner radikal-demokratischen Haltung den SED-Funktionären ein Dorn im Auge. Er tritt für einen weltweiten Austausch von Künstlern ein, für die freie Rede, kritisiert, dass in der DDR jede offene Diskussion über die Zukunft der DDR unterdrückt wird. Gerade erst wurde Beuys die Einreise in die DDR verweigert, zumal er viele Intellektuelle inspiriert. Andreas kennt sich aus mit Beuys. Ich hätte in der Situation wahrscheinlich über jedes Wort zweimal nachgedacht. Aber er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt einfach, was ihm in den Kopf kommt. Als Andreas den Prüfungsraum verlässt, ist sein Gehirn wie ausgeknipst. Er kann sich an fast nichts mehr erinnern, schon gar nicht einschätzen, wie er gewirkt hat. Jetzt heißt es warten. Das Ergebnis soll per Post zugestellt werden. Jeden Tag der nervöse Blick in den Briefkasten.
Wenn ich mir meine Fotos von damals angucke, also ich selber würde mich heute keine Eignungsprüfung bestehen lassen. Ich würde sagen, Junge, nochmal bitte.
Und dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, in Wahrheit sind es 2 Wochen, der Brief.
Ich hatte bestanden. Ich hatte bestanden und es fragte auch kein Mensch mehr nach 3 Jahren Armee.
Andreas kann es kaum glauben. Kann es wirklich sein, dass sein großer Traum endlich in Erfüllung gegangen ist? Oder meldet sich die Stasi doch noch bei der Hochschulleitung und macht alles rückgängig? Aber das geschieht nicht. Zu diesem Zeitpunkt ahnt er nur, wer da unsichtbar seine schützende Hand über ihn hält. Später erlebt Andreas oft genug selbst, wenn ein Arno Fischer einen Studenten haben will, dann kommt kaum jemand gegen ihn an.
Arno wusste ja, wie dieses Land funktioniert und er wusste natürlich auch, dass ein Mensch mit meiner Biografie auch immer mit einem Bein im Knast steht und dass ein Studienplatz natürlich auch eine gewisse Absicherung ist.
Die Immatrikulation an der Hochschule Leipzig klappt reibungslos. Andreas ist einer der 4 neuen Studenten, wohnt aber weiterhin in Berlin. Fasziniert beginnt er mit der Großbildkamera zu experimentieren. Und immer öfter sucht er den Kontakt zu diesem Arno Fischer. Aber der unterrichtet nur in seiner Berliner Wohnung. Das war auch damals ziemlich ungewöhnlich und wahrscheinlich nur für einen Arno Fischer möglich. Also hält Andreas immer mittwochs die Augen offen. Dann kommt der Professor zum Fachbereichstreffen nach Leipzig.
Immer wenn ich mitgekriegt habe, er war in der Schule und er hat nie in Leipzig übernachtet, dann habe ich ihn immer gefragt, ah, kann ich mit nach Hause fahren? Das hat er dann auch immer gemacht und dann hatten wir sehr, sehr viel Zeit miteinander zu reden und das waren schon auch sehr glückliche Stunden da im Auto zwischen Leipzig und Berlin. Und dann haben wir uns ganz viel über Fotografie, über Politik, über Literatur, über Musik und alles Mögliche unterhalten, was dann also super schön war.
Manche Freundschaften oder Beziehungen beginnen im Café, auf einer Reise, am Arbeitsplatz oder heute über Dating-Apps. Diese beginnt auf der Autobahn zwischen Leipzig und Berlin in einem grasgrünen Wartburg. Und dafür schwänzt Andreas oft die Lehrveranstaltungen am Donnerstag und Freitag in Leipzig. So kann er den Unterricht von Arno Fischer in Berlin besuchen, obwohl der eigentlich noch gar nicht für Erstsemesterstudenten gedacht ist. Aber auch das sieht Arno nicht so eng. Damit ihr besser verstehen könnt, warum es zu so einer tiefen Verbindung zwischen den beiden kommt, erzähle ich euch ein bisschen über Arno Fischer. Geboren wird er 1927 im Berliner Wedding und wächst in einer Arbeiterfamilie auf. Seine Eltern sterben früh und sein Onkel nimmt ihn auf. Ein Kommunist. Dadurch bekommt er schon als junger Mensch Kontakt zu der antifaschistischen Widerstandsgruppe Schulze-Boysen. Im Schrebergarten druckt er Flugblätter gegen die Nationalsozialisten. In den 1940er Jahren beginnt er zu fotografieren. Berühmt werden vor allem seine Fotos aus dem zerbombten Berlin nach dem Krieg.
Wahrscheinlich konnte er das gut verstehen, dass Leute Widerstand üben, auch wenn es natürlich ein Widerstand war gegen den Kommunismus, den er ja eigentlich richtig fand, auch wenn er nie in der SED oder irgendeiner Partei gewesen ist.
Und Arno Fischer gelingt die Gratwanderung zwischen authentisch sein und nicht rausgeschmissen werden. Oft gibt es Streit mit der Hochschulleitung. Aber schließlich ist er der bekannteste Fotograf der DDR. Seine Modefotografien für die Sibylle faszinieren die Leute. Die Sibylle, das war die bekannteste Modezeitschrift der DDR. Er fotografiert die Models in den Straßen Berlins oder im Industriegebiet von Bitterfeld. Sowas war damals ganz neu.
Arno war ein Außenseiter. Es gab zum Beispiel gegenüber von der Schule, da war früher das Haus der Professoren. Das hieß also, in diesem Haus ging nur die Professoren essen. Das war alles sehr bürgerlich, luxuriös. Arno ist da nie hingegangen, weil das war ihm zu bürgerlich. Der ging dann lieber mit den Studis da irgendwie in den Park an so eine Bockwurstbude und kaufte sich eine Bockwurst. Also der hatte sich auch in diesen ganzen akademischen Dingen überhaupt gar nicht wohlgefühlt.
Aber das Unterrichten, junge Leute für die Kunst und Fotografie begeistern, das war ihm wichtig. Manchmal sogar wichtiger als seine eigene Fotografie. Das hat er auch einmal in einem Fernsehbeitrag gesagt.
Ja, das ist mein Leben, diese Art von Unterricht. Und ich denke, wenn ich das nicht hätte, würde ich heute hier nicht mehr sitzen.
Es war kein Fotostudium in dem Sinne, dass da jemand da gesessen hätte, der einem jetzt irgendwie erklärt hätte, wie man gute Fotos macht. Es ging um Poesie, das war ihm sehr wichtig. Und es ging ihm auch immer um das Geheimnisvolle. Es ging nie um Überwältigen, sondern sozusagen um das richtige Maß zu finden, die Welt zu betrachten in all ihren Geheimnissen.
Immer wieder wollen seine Studenten von ihm wissen, Herr Fischer, was genau macht ein gutes Foto aus?
Dann dachte Arno so kurz nach, wenn ich einen Mann an einer Bushaltestelle fotografiere, muss hinterher auf dem Bild mehr zu sehen sein als ein Mann, der auf den Bus wartet. Und das war für mich ganz enorm wichtig, weil mit diesem Satz im Kopf konnte ich an meine eigenen Bilder gehen, kann ich aber auch an Installationen oder Performances oder sonst was rangehen. Und das hat mir ganze Welten eröffnet. Das war der erste Schritt. Aber dann hat er ganz viel erklärt, dadurch, dass er einfach so bei den rausgesuchten Bildern, der hat die dann nebeneinander gelegt. Und dann hat er nur gesagt, guck mal, wo die Kraft ist. Und man hat das auch wirklich immer gesehen.
Aber zurück zu Andreas an die Filmhochschule. Ein Jahr ist er jetzt schon dabei und super glücklich über all die Inspirationen und Möglichkeiten. Dann meldet sich wieder die Welt. Die, mit der er nichts zu tun haben will. In seinem Postkasten liegt ein neuer Einberufungsbefehl zur Nationalen Volksarmee.
Das musste jeder Student, also jeder männliche, ordentlich eingeschriebene Mensch machen. Nun sind wir aber jetzt schon im Jahr 1989 und ich war halt mit dabei bei diesen ganzen Montagsfriedensgebeten, die dann in die Montagsdemos so langsam sich auswuchsen und ich hatte mit den ganzen Leuten zu tun. Und mir war natürlich irgendwie vollkommen klar, dass ich keine Uniform anziehen würde. Und habe also meinen Wehrpass genommen und habe diesen Wehrbeauftragten der Hochschule diesen Wehrpass hingelegt, den er nicht haben wollte, und habe ihm gesagt, dass ich keine Uniform mehr anziehe. Und das ging dann also natürlich sofort zu dem Rektor, zu Rink. Und dann war also sofort wieder das böse Wort Exmatrikulation.
Die hatte ihm nämlich schon einmal gedroht. Es ging da um eine nicht genehmigte Installation im Lichthof der Hochschule, die Andreas mitinitiiert hatte. Die Installation war im Prinzip ein Aufruf für Meinungs- und Pressefreiheit in der DDR. Und wer hat wohl wieder seine schützende Hand über Andreas gehalten? Genau, Arno Fischer. Der hat die zuständige Kommission damals überzeugt, die Exmatrikulation nicht auszusprechen. Jetzt aber sieht die Sache anders aus.
Arno hatte mir dann gesagt, Herr Ost, das ist jetzt eine andere Nummer. Also jetzt kommt die Stadtsicherheit und die kommen da auf eine Art und Weise, da kann ich Ihnen nicht mehr helfen. Das heißt, Sie werden exmatrikuliert werden und dann müssen Sie ein Jahr in der Produktion sich bewerben und dann hole ich Sie einfach wieder.
Das war natürlich irgendwie komplett irre, von dem Prof zu hören, ja, Sie werden exmatrikuliert, aber das ist nicht so schlimm, weil Sie können ja wiederkommen.
Ich finde, man merkt, wie Arno Fischer Andreas geschätzt haben muss. An anderen Hochschulen wäre Andreas einfach raus gewesen. Trotzdem, toll ist das natürlich nicht. Also ein Jahr nach Studienbeginn, Exmatrikulation und dann ein Jahr in der Fabrik arbeiten? Aber es kommt anders. Endlich spielt ihm die Geschichte der DDR mal in die Hände. Es ist Sommer 1989. Ungarn öffnet seine Grenzen, die Menschen verlassen das Land und 2 Monate später ist die Mauer gefallen. Und an der Hochschule in Leipzig hat man wohl einfach vergessen, Andreas zu exmatrikulieren. 1993 ist es dann soweit. Er hat sein Diplom in der Tasche. Und jetzt? Einfach alles hinter sich lassen und Arno Fischer Tschüss sagen?
Es gab dieses schöne jüdische Restaurant neben der Synagoge. Und als ich dann endlich dieses Diplom hatte, und dann hat er mich in dieses Restaurant eingeladen. Und dann sitzen wir uns so gegenüber und er sagte so, du hast jetzt dein Diplom. Vorher waren wir immer per Sie. Also ab jetzt du. Und dann hat er in die Tasche gegriffen und hat eine schwarze Leica M6 rausgeholt. Das war die Leica, mit der er sein New York-Buch fotografiert hat. Und dann hat er die auf den Tisch gelegt. Und damit fotografierst du jetzt da in Berlin.
Was für ein unglaubliches Geschenk.
Ich glaube, ich hätte viele Fotos in Afghanistan oder Love Parade oder in den vielen Ländern, die ich besucht habe. Ich hätte es nicht so fotografiert, wenn ich nicht diese schwarze Leica M6 gehabt hätte.
Es ist nicht das letzte Mal, dass sich die beiden treffen. Die Beziehung bleibt und sie wird sogar zu einer immer engeren Freundschaft. Oft besucht Andreas Arno und seine Frau Sibylle Bergemann auf dem Margaretenhof in Brandenburg. Wenn die beiden unterwegs sind, versorgt Andreas ihre Hunde und Vögel. Manchmal hilft er Arno beim Planen einer Ausstellung oder eines Katalogs. Sie zeigen sich immer wieder gegenseitig ihre Fotos und diskutieren über einen anderen, neuen Blick auf die Fotografie, auf das Leben und die Welt. Und dann gibt es noch die legendären Partys bei Arno Fischer mit all seinen Studenten.
So wie wir Fotografie gelernt haben oder mit ihm darüber geredet haben, ja, wo es immer um Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit ging, so war natürlich auch die Beziehung.
Während Andreas erzählt, legen seine Hände auf einem Fotoband von Arno Fischer. Jetzt nimmt er die Hände vom Cover und schlägt das Buch auf. Er zeigt die Fotos des Professors. Irgendwie liebevoll, fast als wären es seine eigenen. Es sind Bilder aus dem Jahr 1959 und 60, aus beiden Teilen Berlins. Kurz vor der Veröffentlichung wurde das Buch von den DDR-Funktionären verboten. Es erscheint erst über 40 Jahre später, im Jahr 2003. Andreas zeigt auf ein Foto. Schwarz, weiß und in der einzigartigen Qualität alter Leica-Bilder.
Also ich stelle mir vor, dass Arno Fischer ja mit dieser Erfahrung Schulze-Boysen-Gruppe kommunistischer Widerstand, der geht dann also nach dem Zweiten Weltkrieg durch Berlin und dann steht er also hier in West-Berlin vor so einem Geschäft, wo Orden verkauft werden und man sieht das Eiserne Kreuz, ne? Also es sind Orden der Wehrmacht und dann sieht man diesen kleinen Jungen, wie der also so beseelt, neugierig, enthusiastisch, also zu seinem mutmaßlich Vater heraufschaut. Und man ahnt so ein bisschen, dass auch Arno das Gefühl hatte, okay, Leute, das ist keine Vergangenheit. Das kann auch weitergehen, das kann auch wiederkommen.
Andreas blättert weiter. Er sucht ein anderes Bild.
Das habe ich eigentlich nicht gesucht. Auf der anderen Seite geht er dann durch Ostberlin, wo dieser Tschalka, was also eine Limousine der Regierung, also der oberen oder der höchstgestellten Bonzen war. Das Ding steht da wie so ein UFO in dieser sozialistischen, realistischen Landschaft und man weiß genau, das gehört da irgendwie nicht hin. Für ihn waren das natürlich auch alles Symbole.
Man spürt, so wie Andreas die Seiten umblättert, dass er am liebsten zu jedem dieser Fotos etwas sagen möchte.
Das ist so ein für mich auch ganz typisches und ganz wichtiges Bild von Arno. Diese jungen Frauen, die also gerade dabei sind, ihr Geld irgendwie zu verbraten und den wirtschaftlichen Aufschwung der Bundesrepublik oder Westberlins zu genießen. Und dann eben auf der anderen Seite die Menschen, die zurückbleiben oder eben diese einsame, kleine, viel zu kleine Frau für dieses Bild. Arno hatte, glaube ich, eine große Sensibilität eben gerade für diese Störstellen.
Andreas schlägt das Buch zu. Er wirkt fast ein bisschen wehmütig. Für ihn sind das alles Schätze, die auch zu seiner Identität gehören. Genauso wie die kleinen Filmaufnahmen mit Arno Fischer, in denen der Fotograf über seine Fotos spricht.
Naja, es gibt diese zwei Bilder, das ist die Müritz auf der Seebrücke, die Männer und die Frauen, und die New York-Fähre. Das sind für mich die wichtigsten Fotos, und zwischen denen spielt sich für mich so das Leben ab. Wo ist es denn? Wollen wir doch mal gucken, das ist wichtig. Wo ist denn die Müritz? Hier ist sie. Ich kam da an, das sieht man auf den Kontaktstreifen auch, und das ist es eben. Die stehen einsam und alleine, jeder für sich, und gucken in eine unbestimmte Zukunft.
Wir haben nie den Kontakt verloren. Und ja, dann irgendwann kam der Anruf, Andreas, kommst du mal vorbei, ist dringend. Und ich habe es dann auch schon irgendwie geahnt. Und das war halt 14 Tage vor seinem Tod. Und am nächsten Tag ist er dann auch in die Klinik gegangen. Und da haben wir uns dann halt verabschiedet. Es war halt auch Arno. Es war schon das richtige Gefühl zwischen Distanz und Nähe. Verabschieden, wichtig, macht man, gehört sich so. Sterben mache ich mit Familie.
Am 13. September 2011 stirbt Arno Fischer. Der Mann, der weit mehr für Andreas war als ein Lehrer.
Es konnte passieren, wenn ich rausgefahren bin in sein Haus, dann war Arno nicht da. Das konnte natürlich nicht sein, er war nie weg. Aber ich wusste dann schon, dass er mit den Hunden spazieren war. Und dann lag er mit ausgebreiteten Armen und Beinen auf der Wiese, Augen geschlossen, aber der Kopf so Richtung Himmel. Und in diesen Momenten dachte ich immer, Arno Fischer ist eigentlich so ein proletarischer Zen-Meister aus dem Wedding. Es war weniger ein Unterrichten als mehr ein Vorleben.
Das war Mein Mensch. Heute Andreas und der andere Blick. Autorin dieser Folge Ina Strelo. Wenn ihr auch die anderen Geschichten von Mein Mensch hören wollt, diese und viele andere Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns super gerne weiter und abonniert unseren Kanal. Dann könnt ihr auch keine neue Folge verpassen. Ich bin Natalia Juselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Gibt es in eurem Leben vielleicht auch so einen Menschen, ohne den euer Weg eine ganz andere Richtung genommen hätte? Jemand, der im entscheidenden Moment die richtigen Worte gefunden hat, von dem ihr euch gesehen gefühlt habt oder der euch die Augen geöffnet hat? Dann schreibt uns eine Mail an meinmensch@swr.de. Wir melden uns bei euch. Nächste Woche erzähle ich euch von Hilde, die in den 70ern als junge Frau von Rumänien nach Deutschland zieht und ein komplett neues Leben beginnen muss. Hier lernt sie die therapeutische Methode Psychodrama kennen. Aber erst die Begegnung mit einem ganz besonderen Menschen verändert nicht nur ihr berufliches Leben für immer. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. In ganz Deutschland herrscht Landarztknappheit. Warum eigentlich? Auf dem Dorf ist es doch gar nicht so schlecht. Das denkt man jedenfalls, wenn man den neuen Podcast von SWR Kultur hört, Der Landarzt vom Murgtal. Er spielt in Kloster Reichenbach, einem kleinen Ort im schwäbischen Teil des Murgtals. Hier hat der junge Landarzt Dr. Hans-Jörg Scheible seine Praxis. Der Podcast folgt seinem Tagesablauf und lässt die vielen, vielen Patienten zu Wort kommen, die er täglich sieht. Der Landarzt im Murgtal erzählt ihre Lebensgeschichten. Geschichten von Liebe und Vertrauen, von Verzweiflung und Hoffnung, von Scheitern und Erfolg. In 10 Episoden. Ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.